Schlagt doch mit mir auf, 1. Mose, Kapitel 1. Wir lesen die ersten 5 Verse. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag. Und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Ein Tag. Das erste Buch Mose beginnt mit der Schöpfung. Mit dem Bericht über die Schöpfung Gottes. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Ich hoffe, ihr wartet mit der gleichen Spannung und Freude darauf, die Einzelheiten und Details der Schöpfungsgeschichte zu erforschen und zu schauen, was wir davon lernen können. Was das für eine Relevanz auch für unser Leben heute hat. Wir haben uns schon in den letzten Wochen mit einigen Themen beschäftigt, die uns vorbereiten sollen, diese Schöpfungsgeschichte richtig einzuordnen. Die uns helfen sollen, das erste Buch Mose als Ganzes, aber auch ganz zentral dieses Thema der Schöpfung richtig zu behandeln. Heute wollen wir der Frage nachgehen, was für eine Bedeutung die Schöpfung eigentlich im Neuen Testament hat. Also bevor wir die Schöpfung hier in 1. Mose Schritt für Schritt durchgehen, will ich einmal einen Blick wagen, was sagt eigentlich das Neue Testament zur Schöpfung? Hat die Schöpfung irgendeine Relevanz im Neuen Testament? Es ist ja durchaus wichtig, gerade wenn wir ein alttestamentliches Buch betrachten, nicht aus dem Blick zu verlieren, wie es mit dem Neuen Testament und wie es letztendlich auch mit Jesus Christus verbunden ist. Ich habe in der Vorbereitung mal das ganze Neue Testament durchsucht, wo auf Gott als Schöpfer Bezug genommen wird oder Themen, die zur Schöpfung gehören. Und ich muss ehrlich zugeben, am Ende war meine Liste der Bibelstellen viel länger, als ich es je erwartet hätte. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass das Neue Testament so viel von der Schöpfung spricht. Und mit dieser langen Liste an neutestamentlichen Versen, die ich zusammengesammelt habe, habe ich dann geschaut, in welchem Zusammenhang oder zu welchem Zweck werden diese Verweise auf die Schöpfung denn verwendet im Neuen Testament? Oder einmal praktisch gefragt, reicht es, wenn wir als Christen an die Schöpfung glauben, so wie wir sie in 1. Mose finden, oder sollten wir nach dem Vorbild der frühen Gemeinde auch von der Schöpfung reden und sie anwenden in unserem Leben? Nun, das ist ein Unterschied, nicht wahr? Ich kann ja etwas für richtig halten, aber es ist mir unangenehm oder es ist mir peinlich und darum verschweige ich es. Ich halte es für richtig, aber ich halte es nicht für so nützlich, dass ich davon reden sollte. Das Neue Testament, es ruft uns dazu auf, die Lehre der Schöpfung in unserem Reden und Denken anzuwenden. Und ich möchte das heute mal ein Stück weit mehr im Gesamten, ein Gesamtbild erstellen und dann, wenn wir nun durch die einzelnen Verse gehen, immer mal wieder auch auf einzelne Aspekte hinweisen. Also, wenn ein Evangelist oder wenn Paulus oder ein anderer Apostel etwas über die Schöpfung schreibt, mit welcher Absicht schreibt er? Warum nimmt er Bezug auf die Schöpfung? Ich habe 7 verschiedene Anwendungen gefunden, für die im Neuen Testament auf die Schöpfung verwiesen wird. Passt irgendwie zu den 7 Schöpfungstagen. Aber ich habe heute nicht 7 Punkte, sondern damit die Predigt nicht zu lang wird, habe ich die Punkte auf 2 Predigten aufgeteilt. Heute wollen wir darum nur 3 Anwendungen sehen, wie im Neuen Testament auf die Schöpfung eingegangen wird. Die Anwendung der Schöpfung im Neuen Testament, Teil 1. Wofür wird die Schöpfung im Neuen Testament verwendet? Erstens, die Schöpfung wird angewendet für die Lehre über Christus. Eine der wichtigsten und zentralsten Themen des Christentums ist ja die Frage, wer ist Jesus Christus? Haben wir irgendwelche verlässlichen Aussagen darüber, dass wir überzeugt sein können, wer Jesus Christus ist? Und zu dieser Frage gehört ganz entscheidend, ist Jesus Christus wirklich Gott? Das war schon zur Zeit des Neuen Testaments ein Thema und ist es bis heute. Sehr viele Menschen hielten Jesus im ersten Jahrhundert einfach für einen Propheten, so wie Jeremia im Alten Testament oder Elia, der irgendwie gute Predigten gehalten hat, der Wunderwerke getan hat, der Zeichen getan hat. Ein Mensch von Gott mit einer besonderen Botschaft. Und das glauben auch heute noch viele. Und später gab es dann Gruppen, die hielten Jesus zwar nicht nur für einen Menschen, sondern für den höchsten Engel. So wie heute die Zeugen Jehovas oder die Mormonen und andere. Dabei ist das Neue Testament sehr klar und deutlich. Es gibt wirklich sehr viele Stellen, die ganz klar aufzeigen, dass Jesus Christus Gott ist. Jesus wird als Gott betitelt, er wird angebetet und er wird mehrfach mit dem Vater und dem Heiligen Geist auf eine Ebene gleichgestellt. Natürlich ist es schwer für uns zu erfassen und zu verstehen, dass Gott einer ist, aber dieser eine Gott in drei Personen existiert, die man aber nicht einfach so in drei Götter aufteilen kann oder unterscheiden kann. Es ist ein Gott, aber dieser eine Gott, er existiert, er ist in drei Personen, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das ist für unseren Verstand schwer vorstellbar, aber gleichzeitig ist das Zeugnis des Neuen Testaments dahingehend sehr, sehr klar. Und einer der deutlichsten Hinweise und der Art und Weise, wie gelehrt wurde, dass Jesus Christus wirklich Gott ist, finden wir in den Ausführungen des Neuen Testaments über die Schöpfung. Denn überlegt einmal, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt, das Erste, was dir einfällt, was nur über Gott gesagt werden kann? Was kein Mensch von sich behaupten kann, was wirklich nur Gott für sich beanspruchen kann. Nur Gott ist der Schöpfer der Welt. Nur Gott hat alles erschaffen. Nur Gott ist der Grund allen Seins. Das ist ein absolutes Kennzeichen für Gott. Im Alten Testament haben wir sogar gesehen, dass das unterscheidet Gott von allen Götzen. Nur Gott allein hat den Himmel und die Erde gemacht. Und nun gibt es eine Reihe an Bibelversen, in denen die Autoren im Neuen Testament, inspiriert durch den Heiligen Geist Gottes, bezeugen, dass Jesus Christus nicht nur unser Retter ist, in Bezug auf seinen Tod und seine Auferstehung, dass er nicht nur eine besonders von Gott erwählte und begabte Person ist, sondern dass Jesus der Schöpfer der Welt ist. Der Hebräerbriefschreiber zum Beispiel. Er bezeugt gleich am Anfang seines Briefes, Hebräer 1, die Verse 1 bis 3. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Also die Botschaft, die Gott in Jesus uns Menschen bringt, ist anders als die Worte der Propheten über die Jahrhunderte. Jesus ist nämlich Gott. Der die Welt erschaffen hat und der diese Welt, diesen Planeten in seiner Umlaufbahn hält und das ganze Universum trägt durch sein Wort. Es ist nicht nur ein vermitteltes Wort Gottes an einen Menschen. Hier kommt Gott selbst und er vollendet die Botschaft Gottes an uns Menschen. Durch Jesu Auftreten wissen wir alles, was Gott uns Menschen sagen wollte. Gott hat sich selbst geoffenbart. Gott, der Schöpfer, er zeigt sich und spricht zu seiner Schöpfung. Deswegen gehören zu Jesus die Merkmale und die Privilegien, die nur Gott zukommen. Jesus ist Schöpfer und Besitzer der ganzen Welt. Nun, welcher Prophet dürfte das von sich behaupten? Nur Gott ist Schöpfer. Und nur Gott darf sagen, mir gehört die Welt. Ein paar Verse später unterscheidet der Hebräerbriefschreiber Jesus nicht nur von den Propheten, sondern er hebt ihn auch ganz weit über die Engel, über die Engelswelt. Er schreibt, dass die Engel Jesus anbeten werden. Und dann, Hebräer 1, Vers 7, von den Engeln zwar spricht er, also spricht Gott, der seine Engel zu Winden macht und seine Diener zu einer Feuerflamme. Vers 8, von dem Sohn aber, hier geht es um Jesus Christus, dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit und so weiter. Also hier ein Zitat aus dem Psalm 104. Und dann noch ein Zitat, Vers 10, Entschuldigung, das war ein Zitat aus Psalm 45. Und dann noch ein Zitat, Vers 10. Und du, Herr, hast im Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind Werke deiner Hände. Sie werden untergehen, du aber bleibst. Das ist aus Psalm 102. Wo natürlich von Gott die Rede ist, von Gott, dem Schöpfer, im Alten Testament. Und der Hebräerbriefschreiber, er weiß, das ist von dem Sohn gesagt, von Jesus Christus. Er ist Schöpfer, er ist Gott. Der Apostel Paulus, er schreibt in Kolosser 1, Vers 16 und 17, wir haben es in den letzten Wochen schon mehrfach gelesen, denn in ihm, in Christus, ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen und er ist vor allem und alles besteht durch ihn. Jesus Christus ist Gott. Woher wissen wir das? Er hat die Welt gemacht. Auch der Apostel Johannes, er beschreibt uns am Anfang seines Evangeliums das Wort, das Gott ist und das in ihm alles geschaffen wurde. Und dieses Wort ist Jesus Christus. In Jesu Gebet, kurz vor seinem Leiden am Kreuz, betet er in Johannes 17, Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Also hier wieder ein Bezug auf die Schöpfung, die Grundlegung der Welt. Johannes, er schreibt dieses Gebet Jesu auf, das er mit anhörte, er war live dabei, weil es aufzeigt, Jesus ist Gott. Er hatte schon eine Herrlichkeit, bevor irgendetwas geschaffen war, vor Grundlegung der Welt. Jesus war und ist in Ewigkeit Gott. Später sagt dann der auferstandene Christus in dem Brief an die Gemeinde in Laodicea in Offenbarung 3, Vers 14 selbst, dass er der Ursprung der Schöpfung Gottes ist. Aller Anfang ist bei ihm zu finden. Im Neuen Testament wird die Schöpfung also dafür verwendet, aufzuzeigen, wer Jesus Christus ist. Wenn im Neuen Testament gedacht wird an die Schöpfung, dann steht es im Zusammenhang, Christus ist Schöpfer. Wenn ich die Schöpfung sehe, dann weiß ich, das lehrt mich etwas über Christus. Dass er Gott ist. Und gleichzeitig beschreibt das Neue Testament natürlich auch, dass Jesus, der ewige Gott, auch wirklich Mensch wurde. Nachdem Johannes Jesus, das Wort Gottes, als Schöpfer beschreibt, fährt er wenige Verse später in Johannes 1, Vers 14 ja fort, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Gott, der Schöpfer, wurde Mensch, ganz Mensch. Jesus nimmt zudem, dass er 100% Gott ist, noch zusätzlich 100% Menschheit an. Er ist nicht 50% Gott und 50% Mensch, nein, er ist zu 100% Gott und dazu wird addiert 100% Mensch. Er ist Gott-Mensch. Es gab aber auch schon in der frühen Zeit bald die Meinung, ja, Jesus ist Gott, er ist der Schöpfer, aber Gott kann sich doch niemals so sehr erniedrigen und Mensch werden und wirklich Menschheit annehmen. Und darum lehrten einige, Gott hatte in Jesus Christus nur einen Scheinleib. Er sah aus wie ein Mensch, aber es war wie so eine Projektion, wie so ein Hologramm. Doch die Christen bezeugten von Anfang an, in Jesus wurde Gott wirklich Mensch. Er ist als Mensch geboren mit Fleisch und Blut und mit einem Stammbaum. Diesen Stammbaum, den schreibt Lukas im dritten Kapitel seines Evangeliums auf. Und er beginnt, indem er schreibt, und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat und war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli. Und dann folgt eine ganze Menge von Namen, der ganze Stammbaum. Und wo endet der Stammbaum? Lukas 3, Vers 38, Sohn des Enosch, des Seth, des Adam, des Gottes. Der Stammbaum von Jesus, er geht zurück bis auf die Schöpfung des ersten Menschen. Gott hat Adam geschaffen. Und ja, Jesus ist ganz Mensch geworden, wirklich Mensch geworden, um uns zu erlösen. Das wichtigste Thema des christlichen Glaubens ist, wer ist Jesus Christus? Und erst wenn wir verstehen, dass der Schöpfer Mensch wurde und warum, dann verstehen wir den christlichen Glauben. Jesus ist Gott. Und nur Gott ist stark genug, uns Menschen von unseren Sünden zu erretten. Wir selbst können sie nicht tragen. Wir können sie nicht zurückzahlen. Aber Jesus ist ganz Mensch geworden. Gott ist ganz Mensch geworden. Er ist in die Nachkommenschaft des sündigen Adams getreten. Weil nur ein Mensch für die Sünden vor Gott bezahlen darf. Nach der gerechten Ordnung, dem Gesetz Gottes. Die Menschen sind schuldig, nicht Gott. Darum muss der Mensch für die Sünden aufkommen. Jesus Christus, er ist Gott und Mensch, der Schöpfer, der in die Schöpfung eingetreten ist. Die Schöpfung wird also verwendet, um über die Person, über das Wesen Jesu Christi zu lehren. Sollten wir darum nicht auch unseren Mund öffnen und bezeugen? Ich glaube, dass Jesus Christus Gott ist. Denn in ihm wurde der Schöpfer selbst mein Retter. Und die Schöpfung erinnert mich daran, was für eine Kraft nötig war, dass meine Schuld gesühnt werden kann. Die Schöpfung ist der Maßstab, an dem wir Jesu Herrlichkeit und Jesu Erniedrigung zu unserer Rettung mitverfolgen können. Zweitens, die Schöpfung wird angewendet für die Mission. Die Schöpfung ist auch besonders wichtig, wenn es um die Verkündigung des Evangeliums geht. Die Verkündigung dessen, dass Gott Mensch wurde, dass Jesus Christus ein vollkommenes Leben als Mensch führte und dann unschuldig am Kreuz für Sünder starb und auferstand. Die Schöpfung in der Mission, hätte das von euch jemand vermutet? Sollte es nicht darum gehen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er Stellvertreter für Sünder ist? Was hat denn die Schöpfung mit dem Evangelium zu tun? Sollten wir nicht einfach sagen, wer an Jesus glaubt, der bekommt ewiges Leben, dem ist Sünden vergeben? Nun, das ist alles richtig. Aber hört einmal, was Jesus sagt, wem dieses Evangelium gepredigt werden soll. Markus 16, Vers 15. Und er sprach zu ihnen, zu seinen Jüngern: Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ja, Gott hat die Welt geschaffen. Und diese Botschaft von Gott, der zum Retter wurde, es soll nicht nur in Israel verkündigt werden. Es soll nicht nur im Mittelmeerraum verkündigt werden. Es soll nicht nur in Europa verkündigt werden. Nein, es soll der ganzen Schöpfung verkündigt werden. Warum? Weil Jesus der einzige Retter ist. Der einzige Retter für die ganze Schöpfung. Es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen Weg, um mit dem lebendigen Gott, unserem Schöpfer, Frieden zu finden. Darum soll das Evangelium der ganzen Schöpfung gepredigt werden. In Kolosser 1, Vers 23 sagt Paulus den Christen, dass sie sich nicht abbringen lassen sollen von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das in der ganzen Schöpfung unter dem Himmel gepredigt worden ist. Der Empfänger des Evangeliums ist die Schöpfung. Wem sollten wir das Evangelium nahebringen? Nun, wir müssen es nicht den Engeln predigen. Wir sollen es dieser ganzen Schöpfung, der ganzen Welt predigen. Hast du dich schon mal gefragt, sollte ich diesem oder jenem von Jesus erzählen? Ach, der will das doch bestimmt nicht hören. Der glaubt doch an was anderes. Nun, gehört er zur Schöpfung, dann predige das Evangelium. Dann ist er ein Empfänger des Evangeliums. Dann soll er ein Empfänger des Evangeliums sein. Doch nun ist noch interessant, wie eigentlich die ersten Predigten aufgebaut waren. In der Apostelgeschichte können wir einige Zusammenfassungen oder so Kurzformen der Predigten von den Aposteln lesen. Und es ist sehr spannend zu sehen, wie die aufgebaut waren. Wovon haben die eigentlich gepredigt? Als Petrus zu Pfingsten auftritt, vor den Juden, die in Jerusalem zusammengekommen sind, aus allen möglichen Regionen, um das Passafest zu feiern, wie baut er seine Predigt auf? In der Apostelgeschichte 2, da lesen wir, die hatten ja diesen Sprachen plötzlich in Zungen, sie hatten diese Zeichen des Heiligen Geistes so sichtbar. Und er sagt, dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Und dann fängt er an, aus dem Propheten zu zitieren. Propheten im Alten Testament. Und dann berichtet er von Jesu Wirken und Sterben und Auferstehen und legt dann den Psalm 16 und Psalm 110 von David aus. Also, gegenüber den Juden predigt er aus den Propheten und aus den Psalmen von Jesus Christus. Oder Stephanus. Ihr wisst, Stephanus, der erste christliche Märtyrer. Er wurde hingerichtet aufgrund seines Glaubens. Und er predigte vor den jüdischen Priestern und Schriftgelehrten in Apostelgeschichte 7. Und es wird hier eine lange Predigt aufgeschrieben. Und wie fängt er sie an? Ihr Brüder und Väter, hört. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham. Und dann geht er durch diese Geschichtsbücher des Alten Testaments bis hin zum Tempelbau Salomos, um zu Christus zu führen, der Gott ist. Doch wir lesen auch von zwei Predigten, die vor Leuten gehalten werden, die keine Juden waren. Die Tora, die das Alte Testament nicht kannten. Die wussten nichts von einem Propheten Joel und sie kannten die Psalmen nicht. Und die Geschichte Israels. In der Stadt Lystra, das ist in der heutigen Türkei, da kamen Paulus und Barnabas an. Und da war ein Mann, der konnte gar nicht mehr gehen, der war lahm. Und Paulus heilte ihn in der Kraft Gottes. Und die Leute dachten, oh, das sind die Götter Zeus und Hermes. Und sie fingen an, sie zu verehren, weil sie eben diesen kranken Mann geheilt haben. Doch Paulus und Barnabas, die fangen an, zu den Leuten zu predigen. Apostelgeschichte 14, die Verse 15 bis 17. Männer, warum tut ihr dies? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkünden euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt. Zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. So fangen sie an, auf Gott, den Schöpfer, hinzuweisen und predigen, dass die Menschen sich abwenden müssen von ihren falschen Vorstellungen und dem Glaube an falsche Götter. Es gibt nur einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der Startpunkt ihrer Predigt. Vor denen, die Bibel nicht kennen. Und sie sagen, dieser Gott, er hat sich nicht unbezeugt gelassen. Tut Buße. Oder in Apostelgeschichte 17 befindet sich Paulus in Athen, Griechenland. Und er predigt vor den Philosophen. Und auch hier beginnt er nicht mit den Propheten des Alten Testaments, er beginnt auch nicht mit den Psalmen, sondern so. Apostelgeschichte 17, die Verse 24 bis 31. Der Gott, der die Welt gemacht hat, und alles, was darin ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, er wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch wird er nicht von Menschenhänden bedient, als wenn er noch etwas nötig hätte, da er selbst allen Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, wobei er festgesetzte Zeiten und die Grenzen ihrer Wohnung bestimmt hat. Dass sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden möchten, obwohl er nicht fern ist von jedem von uns. Denn in ihm leben wir und bewegen uns und sind wir, wie auch einige eurer Dichter gesagt haben. Denn wir sind auch sein Geschlecht. Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen gleich sei. Nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet er jetzt den Menschen, dass wir alle, überall, Buße tun sollen, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und er hat allen dadurch den Beweis gegeben, dass er ihn auferweckt hat von den Toten. Schaut einmal. Paulus beginnt damit, dass Gott die Welt gemacht hat. Und Gott selbst ist kein Geschöpf, der in irgendwelchen Häusern oder Tempeln von uns wohnen muss. Er braucht uns nicht. Er braucht nicht unsere Hilfe. Sondern er beherrscht uns, er schenkt allen das Leben. Und er fährt fort, Gott ist nicht nur der Gott eines Volkes, sondern er ist der Gott von allen Menschen. Denn von Adam, dem ersten Menschen, stammen alle Völker auf der ganzen Erde ab. Gott hat somit alle Menschen erschaffen, die ganze Menschheit. Und Gott herrscht und regiert über die ganze Menschheit. Aber man denkt, aber es gibt doch so viele andere Religionen. Es gibt doch so viele unterschiedliche Kulte und so weiter. Die meisten Menschen verehren doch irgendwelche anderen Götter und kennen den Gott gar nicht, der in der Bibel beschrieben wird. Aber Paulus predigt, ihr habt trotzdem keine Entschuldigung. Vieles über Gott wird allein schon in der Schöpfung erkannt. Und mit Jesus Christus hat Gott sich den Menschen geoffenbart. Und mit der Verkündigung von Jesus durch das Evangelium in der ganzen Schöpfung ruft Gott nun jeden Menschen aus allen Nationen zur Buße auf. Ja, es gab viel Unwissenheit. Und Gott hat das ertragen, hat das erduldet. Aber jetzt, mit dem Evangelium, das in der ganzen Schöpfung verkündet werden soll, ruft er jeden Menschen auf, Buße zu tun, umzukehren von den falschen Göttern und sich dem einen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, anzuvertrauen. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und er lebt. Und er wird wiederkommen und alle Menschen richten, die ihren Schöpfer nicht ehren wollten, die ihren eigenen Vorstellungen, ihren eigenen Fantasien nachgehen wollten. Der Gott, der alles geschaffen hat, er ist auch der Richter aller. Schaut, die Schöpfung ist ein ganz wesentliches Element in der Evangeliumsverkündigung an Menschen, die Bibel nicht kennen. Das ist nicht nur irgendwie eine besondere Lehre für Christen, um sich irgendwie die Welt zu erklären. Die Schöpfung allein, diese Welt, die Natur, das menschliche Leben, all das reicht schon aus, dass wir erkennen können, es gibt einen Gott, der alles erschaffen hat. Und dem sollten wir uns anvertrauen. Und das bringt jeden Menschen in eine Verantwortung vor Gott. Und das ist die Grundlage. Das ist die Grundlage der Mission hier. In Römer 1, Vers 19 bis 21 bekräftigt Paulus das auch noch einmal ausdrücklich. Römer 1, Vers 19. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen, also unter allen Menschen, offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten, also in der Schöpfung, wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Wer trotz dessen, was er in dieser Schöpfung sieht, Gott nicht verehren will, sondern sich nur konzentriert auf das Gemachte, auf Menschen, auf Tiere, auf die Natur, oder der sich selber irgendwelche Lügen ausdenkt, wie er sich Gott vorstellt, den wird Gott dafür gerecht richten. Kein Mensch kann sagen, ja Gott, ich hatte keine Bibel, ich kannte nichts über dich. Kein Mensch wird mit Entschuldigung sein. Vers 25, sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Verehrung und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist, in Ewigkeit. Amen. Die Schöpfung ist die Grundlage nicht nur unserer Erkenntnis von Gott, sondern auch die Grundlage unserer Verantwortung vor Gott. Ja, die Grundlage unserer Schuld, wenn wir den Schöpfer Gott nicht anbeten. Wir sind alle vor Gott, unserem Schöpfer, verantwortlich. Jeder Mensch. In Hebräer 4, Vers 13 heißt es, kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor ihm. Und in Offenbarung 14, Vers 6 bis 7, Da wird das große Gericht über die Welt angekündigt. Und hört einmal, wie es hier beschrieben wird. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkünden, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Okay, also Ausgangspunkt ist, dieses Evangelium wird der ganzen Schöpfung gepredigt. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen, und betet den an, der den Himmel und die Erde und Meer und Wasserquellen gemacht hat. Das Evangelium, es ruft uns auf zur Buße. Und zwar die ganze Schöpfung. Dass wir den Schöpfer anbeten sollen, der in Christus Mensch geworden ist. Das Evangelium geht in die ganze Schöpfung hinaus, aber damit auch das Gericht über den Unglauben. Über jeden, der den Schöpfer nicht ehren will und der guten Botschaft von der einzigen Rettung von Gott, dem Schöpfer, der zum Retter geworden ist in Christus. Jeder, der dem nicht glauben will, dem folgt auch das Gericht über die ganze Schöpfung. Also wir sehen, die Schöpfung findet eine sehr wichtige Anwendung in der Mission, in der Evangeliumsverkündung. Sollten wir das verschweigen? Sollten wir heutzutage verschweigen, dass Gott der Schöpfer ist, als Grundlage der Verantwortung der Menschen? Gott ist der gute Schöpfer. Wir Menschen sind Sünder. Christus ist der einzige Retter. Darum tut Buße und glaubt. Und drittens. Die Schöpfung wird angewendet für ein moralisches Leben. Die dritte und letzte Anwendung der Schöpfung, die wir heute betrachten wollen, ist die Schöpfung als Begründung, wie wir als Christen eigentlich leben sollten. Wie können wir entscheiden zwischen richtig und falsch? Wie können wir verstehen, wie wir leben sollten? In 1. Timotheus 4, Vers 3 wehrt sich Paulus gegen falsche religiöse Fanatiker, von denen er schreibt, die verbieten zu heiraten und sie gebieten, sich von Speisen zu enthalten, die Gott geschaffen hat zur Annahme mit Danksagung für die, welche glauben und die Wahrheit erkennen. Denn jedes Geschöpf Gottes ist gut und nichts verwerflich, wenn es mit Danksagung genommen wird, denn es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch Gebet. Das ist nicht fromm und gläubig, wenn wir das Gute, das Gott geschaffen hat, als unrein und schlecht verwerfen. Wir Menschen, wir wollen so häufig statt der Gesetze Gottes eigene Gesetze aufbauen. Und wir fühlen uns dann besonders gut und besonders edel und besonders rechtschaffen, wenn wir uns daran messen, also ich bin unverheiratet, schaut mich mal an, was ich leiste. Und nein, ich esse keinen Kuchen, ich esse keine Schokolade, ich esse nur Trockenbrot und Wasser. Schaut mal, was ich für ein toller Mensch bin. Und besonders schön ist es, wenn ich dann auch noch andere überzeugen kann, mir in diesen Sachen nachzufolgen. Aber Paulus, er sagt, Gott, der Schöpfer allein, hat das Recht zu beurteilen, was gut und was schlecht ist. Wer sind denn wir Menschen, dass wir einfach das Gute, das Gott geschaffen hat, uns zum Nutzen, das wir genießen sollen, dass wir es nehmen und sagen, nein, das ist schlecht. Gott hat Speise und Gott hat die Ehe mit einem Sinn geschaffen. Essen und Trinken in Dankbarkeit und maßvollem Genuss ist nicht schlecht. Genauso wie heiraten. Übrigens ein Verbot, das bis heute von der römischen Kirche über ihre Priester verhängt wird. Mit welchem Recht? Gott ist Schöpfer. Er darf urteilen über richtig und falsch, über gut und böse. Das ist nicht moralisch. Wenn ich mir selber meine Moral ausdenke, sondern die Moral Gottes, des Schöpfers, darauf kommt es an. Woran misst sich denn also Moral? Um das Thema Ehe ging es auch in einer Diskussion zwischen Jesus und einigen Pharisäern, die Jesus durch schwere Fragen eine Falle stellen wollten. Sie wollten ihn in eine Zwickmühle bringen. Und in Matthäus 19, Verse 3 bis 6, da lesen wir: Und die Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen: Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach: Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? Und er sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Es gab bei den Pharisäern einige, die lehrten, dass man sich von seiner Frau scheiden lassen darf, wenn sie das Essen zweimal hat anbrennen lassen. Ja, das könnt ihr euch vorstellen. Zum zweiten Mal gab es verkohlte Lammkeule und aus war's. Tolle Moral, oder? Jesus, er sagt nicht: Ach, na, das ist ein bisschen zu hart. Komm, wir gucken mal, ob wir einen anderen Maßstab finden können. Nein, er geht zurück zur Schöpfung und sagt: Wir können dieses Thema nur richtig beurteilen, wenn wir verstehen, was die Ehe ausdrücken soll und wozu sie gegeben ist. Nun, wer hat sie gegeben? Wer kann das beantworten? Der Schöpfer. Gott hat die Ehe geschaffen, damit aus zwei Menschen eine sichtbare und anhaltende Verbindung und Einheit besteht. Ja, später gibt er auch einen möglichen Scheidungsgrund an, da wo Ehebruch stattgefunden hat. Aber er macht deutlich: Von der Schöpfung her allein verstehen wir den Wert und den Zweck einer Ehe. Und wenn wir beurteilen wollen, was ist jetzt hier richtig und was ist falsch, wenn wir auf diesen moralischen Boden kommen, dann müssen wir verstehen: Was hat der Schöpfer sich dabei gedacht? Wer sich von seiner Frau einfach so scheiden lässt, weil es gerade kompliziert geworden ist, der beleidigt Gott, den Schöpfer. Der beleidigt Gott, den Schöpfer. Die Ehe ist keine menschliche Erfindung. Es geht nicht darum: Ach, das ist einfach ein bisschen nützlicher. Es hilft. Ja, es hat viele Nutzen. Aber es ist keine menschliche Erfindung. Die Ehe selbst ist eine Schöpfung Gottes. Er ist der Schöpfer der Ehe. Und darum, in Fragen zur Ehe, zur Ehemoral, verweist Christus auf die Schöpfung. Hier wird es sehr praktisch. Ja? Und noch ein Thema war schon im ersten Jahrhundert aktuell und ist es bis heute: Die Frage, ob Männer und Frauen eigentlich unterschiedlich sind. Nicht nur im Körperbau, sondern auch in ihrer Rolle, in der Aufgabe, in den Pflichten. Oder sollten wir als moderne Gesellschaft nicht eigentlich versuchen, alles gleich zu machen im Sinne des Feminismus? Das Christentum hat sich von Anfang an sehr für die Rechte, den Wert und die Würde der Frauen eingesetzt. Es gab Juden, die lehrten, Rabbis, die lehrten, man sollte eine Tora, also das Alte Testament, lieber verbrennen, als sie einer Frau zu erklären. Warum? Weil Frauen doch ganz unfähig seien, die göttliche Wahrheit aufzunehmen. Jesus,
die Apostel und die Christen in den Gemeinden, sie lehrten etwas ganz anderes. Sie lehrten, wie wichtig und wertvoll und auch gläubig Frauen sein können. Und sie lehrten und sie lebten, dass Männer gläubige und fromme Frauen ehren sollten, ihren Dienst wertschätzen sollten. Auch in der Ehe. Ja, das Christentum hat den Wert und die Würde der Frauen sehr emporgehoben. Doch da kam es natürlich auch zu einem anderen Extrem in den Gemeinden. Da dachten Frauen, jetzt mit dem Christentum können wir endlich eine soziale, eine feministische Revolution starten. Jetzt können wir endlich alles tun, was wir schon immer wollten und endlich die Männerdomäne überwinden. Doch Paulus weist sie zurecht. Nicht wegen der Kultur, nicht wegen dem Körperbau, sondern im Blick auf die Schöpfung. Lest mal 1. Korinther 11, die Verse 7 bis 9. Denn der Mann freilich soll sich das Haupt nicht verhüllen, da er Gottes Bild und Abglanz ist, die Frau aber ist des Mannes Abglanz. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau von dem Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Ist kein ganz einfaches Kapitel hier, 1. Korinther 11, aber es geht darum, im Gottesdienst soll deutlich werden, dass die Frau sich nicht über den Mann stellt, sondern sich in rechter Weise unterordnet. Und das hat nichts mit einer unterschiedlichen Würde oder einem unterschiedlichen Wert zu tun, sondern mit der Rolle, die Gott, der Schöpfer, Mann und Frau zugedacht hat. Und das drückt sich aus in der Schöpfungsreihenfolge. Noch eine ähnliche Stelle, 1. Timotheus 2, Vers 11. Eine Frau lerne in der Stille, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht über den Mann zu herrschen, sondern ich will, dass sie sich in der Stille halte, denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht betrogen, die Frau aber wurde betrogen und fiel in Übertretung. Hier das gleiche Thema. Warum sollten Frauen keine Pastoren sein in der Gemeinde? Warum predigen Frauen hier nicht auf der Kanzel bei uns in der Gemeinde? Weil sie nicht so gut reden können? Weil sie die Bibel nicht richtig verstehen können? Weil ihre Stimme zu hoch ist? Nein, das ist nicht der Grund. Weil Gott dem Mann die schwierige Rolle aufgetragen hat, geistliche Verantwortung und Leitung zu übernehmen. Und darum hat er erst Adam geschaffen und dann Eva. Und die Frau, sie soll in gleicher Würde und gleichem Wert Gott dienen, aber auf eine andere Art und Weise als der Mann. Sie soll in Stille und Demut die Ordnung Gottes erfüllen und Gott in dieser Rolle ehren, dass sie in der Gemeinde weiß, sich in Stille zu fügen. Die Moral in dem Verständnis von Mann und Frau und ihren unterschiedlichen Rollen, das ist keine Erfindung von irgendwelchen Machos, die gedacht haben, so können wir mal unsere Macht zementieren. Es ist die Schöpfungsordnung Gottes. Gott, der den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, er hat sie geschaffen mit unterschiedlichen Rollen, mit einer unterschiedlichen Ordnung, und zwar in seiner Weisheit und zu einem guten Zweck. Nun, verstehen wir das und glauben das und wenden wir das an in unserem Leben. Nicht Kultur, nicht Pragmatismus, nein, der Schöpfer Gott lehrt uns die verschiedenen Bereiche, die rechte Moral anzuwenden. Wenden wir das an. Wendest du das an? In diesen Themen hast du überhaupt schon mal jemals an die Schöpfung gedacht? Lass das gelten in deinen Entscheidungen und in deinen Überlegungen. Was gut und was böse ist, was richtig und was falsch ist.
Die Schöpfung, die Tatsache, dass Gott Schöpfer ist, lehrt uns immens viel, wie wir unser Leben ausrichten sollen. Und wie wir dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dienen können und ihn ehren können und verherrlichen können. Die Schöpfung ist ein wesentlicher Bestandteil in der fundamentalen Lehre über Jesus Christus, unserem Herrn. Und es ist ein fundamentaler Bestandteil darin, diesen Christus den Menschen in der ganzen Schöpfung zu verkünden und vor Augen zu stellen. Ihr seid alle verantwortlich vor Gott, dem Schöpfer der Himmel und der Erde. Und als Geschöpfe Gottes, die wir an ihn glauben, wollen wir auch dankbar und richtig und vor ihm wohlgefällig leben. Dazu helfe uns Gott. Amen.